Geschichten aus dem Frauenzimmer. Der Podcast von Frauen, über Frauen, für Frauen und alle, die es hören möchten. Lass dich inspirieren und nimm dir mit, was du brauchen kannst.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Geschichten aus dem Frauenzimmer. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Wir, das sind
Anna.
Die Anna Müller, genau. Und ich, die Sandra Liane Braun. Wir werden uns kurz vorstellen, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast, und steigen dann in unsere Themen ein. Ja, Anna, sag doch mal kurz, wer bist denn du?
Ja, voll gerne. Ich bin Anna. Ich bin studierte Physiotherapeutin und habe mich auf Beckenbodengesundheit spezialisiert und habe jetzt seit 2024 eine eigene Praxis hier in Mannheim, biete da Beckenboden-Checkups an, PSA-Anpassungen, private Rückbildungen und alles, was so in Richtung Beckenbodengesundheit mitgeht.
Und Frauengesundheit.
Das auch, ja.
Genau. Ich glaube, du hast keine Männer in der Praxis, oder?
Nein, nee, gar nicht. Habe ich mich bewusst dagegen entschieden. Also was nicht heißt, dass Beckenboden nicht auch für Männer wichtig ist, das möchte ich sagen. Aber ich sehe mich da primär in der Frauengesundheit und in Frauenbeckenbodenthemen dabei. Genau.
Ja, ich bin auch eine Frau. Also ich bin die Sandra Liane Braun und ich bin Coach, Expertin, Autorin für Stressbewältigung und Burnout-Prävention. Und ich bin eine Frau, die dieses Jahr 50 wird und es ziemlich feiert. Und jetzt haben wir eben schon gesagt, uns trennen ein paar Jährchen. Ne?
Nett formuliert.
Genau. Und weil wir haben uns heute getroffen und ich habe gesagt, Anna, ich habe Lust, mit dir mal über Tabuthemen zu sprechen. Ne?
Da weil, ist der Boden groß mit dabei.
Der gehört da unbedingt mit dabei. Und was ich gerade halt ganz stark mitkriege als Tabuthema, ist das Thema Menopause. Ne? Ich bin da mittendrin und bin echt erstaunt, wie wenige Frauen da Bescheid wissen und auch gar nicht drüber sprechen möchten. Oder auch die Ärzte, Ärztinnen, die sich immer noch sehr wenig mit dem Thema auseinandersetzen. Das hat mich sehr erschrocken. Ja, und als ich dich kennengelernt habe, war ich sehr fasziniert, dass sich jemand auf das Thema Beckenboden spezialisiert. Ich glaube, das ist gerade ein passender Einstieg, Anna. Wie bist du denn dazu gekommen? Weil, was mich hier auch verwundert hat, ich habe bei LinkedIn gelesen, du warst ja mal Soldatin. Da dachte ich so, wow, das hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht.
Da muss ich ein bisschen ausholen.
Ja, und du bist Physiotherapeutin und hast auch ein Bachelorstudium gemacht, wenn ich das richtig gelesen habe, und dich dann auf Beckenboden spezialisiert. So viel weiß ich. Also wie bist du zum Thema Beckenboden gekommen?
Im Endeffekt war das gerade von dir die Kurzform gewesen. Dann folgt von mir nun die lange. Genau. Der Grund, warum ich nach dem Abi bei der Bundeswehr war, war, dass ich eigentlich Medizin studieren wollte. Und wie das halt so mit ist, der Abischnitt ist gut gewesen, sehr gut sogar, aber halt nicht ausreichend, um direkt im ersten Jahr einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Und Alternativen sind da beispielsweise eben über die Bundeswehr mit zu studieren. Das hatte ich damals dann auch mit vor und bin aber erst mal mit dem Freiwilligen Wehrdienst mit eingestiegen. Dann war ich dann in der Sanitätssoldatenlaufbahn, habe dann ganz normal die Grundausbildung gemacht. Das ist nämlich auch immer eine meistgestellte Frage. Also ich habe ganz normal die soldatische Laufbahn gemacht, drei Monate Grundausbildung und bin danach in meine erste Einheit gewechselt, was das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz mit war. Und an sich kann man sich vorstellen, war ich da einfach nur in der Pflege mit aktiv, durfte natürlich halt, weil ich den Wunsch geäußert habe, dass ich ja irgendwann mal in die Sanitätsoffizierslaufbahn, also Medizin studieren möchte, durfte ich halt überall auch mal mit, also sehr, sehr faszinierend. Und ich habe in der Zeit sehr viel lernen dürfen, da bin ich auch sehr dankbar. Und dann waren diese 2 Jahre rum. Ich habe dann nach dem BWZK bin ich dann nochmal eine andere Einheit. Das war eine Organisationseinheit, habe nochmal was komplett außerhalb des Medizinischen gemacht, was ich so ja auch noch nie auf dem Schirm hatte und konnte auch nochmal super viel Richtung Planung, Struktur, Marketing etc. durfte ich da viel mitnehmen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann hat sich dann an mir aber so ein bisschen die Frage gestellt, okay, was möchte ich denn? Weil das Studium bei der Bundeswehr klingt jetzt natürlich erstmal richtig gut. Man wird während des Studiums bezahlt, man hat keinen NC, den man damit hat. Aber es gibt halt Sachen, die haben dann so ein bisschen dagegen für mich gesprochen. Dann habe ich mir das Ganze halt überlegt und habe gesagt, okay, entweder ich mache das halt hundertprozentig nur noch über den Bund oder ich gehe raus und mache halt zivil irgendein Studium, im besten Fall Medizin damals habe ich noch gedacht, oder ja, nur noch als Reservist. Und das ist jetzt auch der Status, das heißt, ich zähle oder ich bin Reservistin, mache da jedes Jahr noch Reserveübungen, darf da an, ja, an Ausbildungen mit teilnehmen, wo ich sonst wahrscheinlich in meiner aktiven Laufbahn gar nicht dran gekommen wäre als Sanitätssoldat und habe jetzt so the best of both worlds. Und dann hat man sich natürlich so ein bisschen umgeschaut, wenn man halt kein Medizin studieren kann, was ist denn alternativ noch mit da? So, für mich ist die Physiotherapie mit einer der Berufe, wo man am meisten noch selbst mitmacht. Also man erstellt einen Therapieplan, man hat seine eigenen Patienten und das ist beispielsweise bei der Pflege ja nicht so, ne? Bei der Pflege pflegst du die Leute, das ist auch ein Wunder oder kann ein wunderschöner Beruf mit sein. Aber ich wollte halt so in die therapeutische Richtung und dann ist es schon gut geworden. Und man muss dazu sagen, das Bachelorstudium ist in Deutschland nicht ganz neu. Also es ist relativ jung, gibt es seit 2001 hier. Aber es ist noch nicht so bekannt, weil Physiotherapie immer noch ganz oft mit so, ja, Masseure, Massagemäuschen mit verglichen werden. Das ist so ein bisschen schade. Deswegen, das ist meistens so das Nächste, so, ach, und was haben Sie dann studiert, die Frage? Und dann sage ich, naja, Physiotherapie halt, ne? Ich habe da einen Bachelor gemacht, man kann auch einen Master mitmachen. Das möchte ich irgendwann, wenn ich Zeit und, man muss leider dazu sagen, Zeit und Geld habe, weil die meisten sind privat, an Fernunis ist es schon teuer, würde ich das sehr gerne mitmachen. Und während der Ausbildung dachte ich so, ja, ich möchte gerne so mit Sportlern arbeiten oder so in die orthopädische Richtung. Und dann habe ich im letzten Jahr gemerkt, so gut, vielleicht ist auch die pädiatrische, also alles, was mit Kindern zu tun hat, sehr schön und wollte auch da erst so ein bisschen mit rein, habe dann auch viel mit Kindern arbeiten dürfen. Und habe dann aber so ein bisschen gemerkt, okay, bei mir kamen sehr viele Frauen, die so eben zwischen oder die halt Geburten erlebt hatten oder die so zwischen 35 und bis 45, 50 gewesen sind. Und es gab viele, die hatten Rückenschmerzen, also unspezifische Rückenschmerzen. Das, was ich wusste damals, so wie ich das therapieren kann oder was es da für Möglichkeiten gibt, das war alles dann abgeklärt. Es war von ärztlicher Seite alles abgeklärt. Und dann war für mich so, okay, irgendwo muss ja wohl noch was sein, was ich noch nicht auf dem Schirm mit habe oder was ich nicht mit weiß. Und dann bin ich, glaube ich, durch Zufall auf Alexandra Schäfer über Social Media, glaube ich, gestoßen. Und das ist eine, die hier in Deutschland ja, Beckenbodentherapie, sowohl Bachelor- als auch Masterstudiengang in Australien studiert hat. Also Australien ist beispielsweise super weit da. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingefuchst und dann dachte ich mir so, ja, okay, Beckenboden ist doch ein bisschen wichtiger als nur das, was ich damals in der Ausbildung gelernt habe. Und seitdem habe ich den Fokus einfach darauf gelegt und dann so meine Beckenbodenliebe mitentdeckt. Und ja, dann jegliche Fortbildung gemacht durch Corona, gab es ja dann auch mittlerweile ziemlich viel Online-Fortbildung, die man besuchen konnte oder on demand und so. Und was oder womit ich ja mit jetzt am stärksten mitarbeite, ist halt ein Beckenboden-Checkup, also alles, was so Richtung vaginale Tastuntersuchung geht, vaginale Palpation und Ultraschall. Und das war sozusagen noch das Sahnetüpfel auf der ganzen Torte da, weil damit kann ich unfassbar viel einerseits für mich diagnostisch mit Befunden, aber halt auch einfach den Frauen mitgeben und noch besser therapieren. Und ja, dann ist es letztes Jahr doch irgendwie etwas schneller gegangen, als ich erwartet habe. Und dann hatte ich hier meine eigenen Räumlichkeiten, bin jetzt hier mit meinen Beckenboden-Checkups beschäftigt und bin gespannt, wo das Ganze mit hingeht.
Ja, super. Ja, ich war total fasziniert, als ich auf deiner Webseite gesehen habe, dass du auch mit Ultraschall arbeitest und auch Vaginaluntersuchungen machst. Das stellt man sich bei einer, ich sag jetzt mal, Physiotherapeutin ja so eigentlich nicht vor, ne? Welch ein Geschenk für Frauen, die, glaube ich, an mancher Stelle mit ihrem Latein am Ende sind. Du hast von unspezifischen Rückenschmerzen gesprochen und ich weiß von Frauen, die einfach auch schon in jungen Jahren mit Inkontinenzproblemen zu tun haben, ne? Also nicht mehr anhalten können. Es läuft einfach, ne? Und mein Gott, wer möchte darüber schon sprechen? Das ist auch ein Tabuthema. Und ich kenne die Gründe, ja, also Ich sage vielleicht noch kurz, warum kenne ich mich da ein bisschen aus? Ich habe selbst auch eine medizinische Ausbildung. Also ich bin im ersten Beruf Kinderkrankenschwester, habe natürlich auch die Gynäkologie durchlaufen. Ich spreche nicht aus Erfahrung. Ich habe selbst kein Kind geboren. Aber ich weiß einfach, ja, wie viele Frauen nach einer Schwangerschaft Schwierigkeiten haben, und so wenig aufgeklärt wird darüber. Ich denke mittlerweile schon viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Du musst danach was für deinen Beckenboden tun. Ja, ne, hat man irgendwie schon gehört, aber was das alles mit sich ziehen kann an Schwierigkeiten, Problemen, das ist den meisten nicht bewusst. Und dann tritt's auch noch mal auf. Wir hatten es eben ja schon in unserem Vorgespräch, wenn Frauen zum Beispiel die Gebärmutter entfernt bekommen, die Hysterektomie in der
Ja.
Fachsprache, ja, dann sind manche jetzt mal froh, dass das Ding weg ist, weil es nämlich echt viele Probleme gemacht hat. Sonst müsste es nicht raus. Andere leiden aber auch psychisch darunter, dieses Organ herzugeben. Und was auch da viele nicht auf dem Schirm haben, und ich glaube, da wird im Vorfeld auch nicht wirklich so darauf hingewiesen, viele Frauen haben dann ganz schnell wirklich Blasenprobleme, weil entweder wirklich die Blase vorfällt, sagt man, ne, weil da einfach nichts mehr ist, was die
Ja.
auch hält. Die Haltebänder der Gebärmutter halten da nicht mehr mit, die Blasenhaltebänder, also die ganze Muskulatur hat sich verändert, ne? Und das Gleiche auch, die Bänder und Muskulatur vom Beckenboden verändert sich auch in der Menopause. Und alles ist ein Grund dafür, weshalb es zum Beispiel zur Inkontinenz kommen kann. Und Anna, das wirst du jetzt wahrscheinlich aus deiner Praxis mehr wissen als ich. Ich glaube, die Inkontinenz ist nur eins der Probleme, das sich da bilden kann, oder?
Das ist richtig. Ist natürlich so an sich das Belastendste, würde ich mal sagen, weil die Inkontinenz, also man muss dazu vielleicht nochmal vorneweg sagen, nur Beckenbodentraining alleine wird nicht eine Inkontinenz lösen. Also falls das jetzt jemand denkt, das ist leider nicht so, das ist multifaktoriell, dementsprechend muss man da halt auch immer mit schauen. Aber Inkontinenz, ja, ist somit das am unangenehmsten. Klar, es gibt noch Senkungsproblematiken beispielsweise, hast du ja eben auch schon mit angesprochen. Wenn, man muss sich ja vorstellen, die Blase liegt auf der Gebärmutter drauf, ne? Und wenn dann sozusagen da ein Stück mit fehlt oder die ganze Gebärmutter mit fehlt, dann ist natürlich auch erstmal so die Stütze davon mit weg. Und da wird man sich bei jedem, wenn man sich so einen Jenga-Turm vorstellt, das wird ja instabil. Jeder wird dann so sagen, ja, okay, ist jetzt nicht so gut. Da muss man halt gucken, wo ich die Stabilität anders mit herbekomme. Und so gefühlsmäßig alles, was so mit Beckenboden zu tun hat oder Organsenkung oder Beckenbodenschwäche, Insuffizienzen, so in die Richtung, weil man es halt nicht sieht, ja, oder weil man es nicht nach außen offen tragen kann, wie so ein Gips oder so etwas, da weiß man, okay, der Person geht es nicht gut, die hat irgendwas, ne? Ist es halt immer so ein bisschen schwierig, Präsenz für das Thema zu schaffen. Und da gibt es natürlich auch super viele Symptome, die nicht unbedingt immer direkt auf den Beckenboden mit hin verweisen müssen. Ja, also wie gesagt, Rückenschmerzen können dazu mitzählen. Es kann aber auch sein, dass extreme Schmerzen während der Periode beispielsweise oder aber auch beim Geschlechtsverkehr einfach mit dabei sind. Es kann sein, dass sich das mit auf die Atmung auf den, oder beziehungsweise Kiefer- und Fußbereich mitwirken kann. Die sind myofaszial mit verbunden. Das heißt, es ist so, der Körper ist ein zusammenhängendes System. Ja, und der Beckenboden befindet sich halt am Boden des Beckens, kleidet das Becken mit aus und stützt da halt alles viel mit dabei. Und wenn ich da halt ein Problem mit habe, kann sich es halt sowohl nach oben als auch nach unten negativ mit auswirken. Ne?
Ja, logisch, so habe ich es noch gar nicht gesehen, ja.
Ja, das ist, ich glaube, wenn das schon mal mit klar wird, dass der Beckenboden halt nicht, oder was viele ja auch nicht wissen, der Beckenboden ist nicht ein Muskel. Das klingt immer so, als wäre es halt ein Muskel, wie so der Bizeps, obwohl das auch zwei Köpfe sind. Also klingt immer so, okay, ich muss den halt einmal anspannen und entspannen und dann wird es schon alles wieder. Der Beckenboden ist halt eine Muskelgruppe, das darf man nicht vergessen. Da, der Beckenboden hat auch verschiedene Faktoren, also beispielsweise einmal die Schließmuskelschicht, dann habe ich eine Hebengeschicht oder halt eine Haltefunktion, eine haltende Schicht. Dementsprechend kann und sollte ich das auch differenziert mit trainieren oder beziehungsweise man kann es nicht einzeln trainieren, das arbeitet schon alles zusammen. Aber man muss es halt im Hinterkopf mit haben. Und dann arbeitet der natürlich nicht alleine. Der arbeitet zusammen mit der Bauchmuskulatur als Rumpfkapsel, mit der Rückenmuskulatur. Also es ist ja nicht nur eine Muskelgruppe und erst recht nicht ein Muskel. Und was viele, und ich glaube, das ist halt ganz schön so für die Synergie hier gerade, auch ein zu fester, ein zu angespannter Beckenboden, wenn ich nicht entspannen kann, kann sich automatisch mit auswirken. Und
Oh ja.
erfahrungsgemäß hier, das ist jetzt keine Evidenz oder so, aber erfahrungsgemäß fällt es den meisten Frauen hier in meiner Praxis schwer. Ansteuerung kriegen wir hin, da kann ich denen Feedback mitgeben, da musst du hinziehen, da noch ein bisschen mehr oder so. Aber dieses Entspannen, das ist eine Konzentrationsarbeit für die, wo sie sagen so, ey, ich kann nicht locker lassen, ich muss mich richtig konzentrieren. Und das ist ja das Paradoxe an sich, Entspannung und Konzentration im einen sollte eigentlich nicht so sein. Ja,
Ja.
und da kann man super viel schon über Beckenbodenentspannung auch mitmachen.
Oh, wow, das ist spannend. Denn ich musste gerade schmunzeln, während du über die ganze Muskulatur sprichst, ertappe
Ja.
ich mich dabei, wie ich hier sitze und meinen Beckenboden ansteuere.
Ja.
Und
Ganz
ich
oft,
glaube,
ja.
also ich weiß das und ich habe es tatsächlich vorhin auch auf deiner Webseite in deinem Video gehört. Viele Frauen haben überhaupt gar keine Ahnung, was sie tun sollen, wenn du oder jemand anderes sagt, spann mal deinen Beckenboden an, ja, oder lass mal locker, ne? Was muss ich denn da überhaupt tun und wie fühlt sich das an? Ich weiß, dass viele Frauen dieses Körpergefühl gar nicht haben, aus
Ja.
den unterschiedlichsten Gründen. Sportler haben ein gutes Körpergefühl. Frauen und Männer, die Yoga machen, kommen zu einem guten Körpergefühl im Sinne von, was passiert denn eigentlich in meinem Körper, in meiner Muskulatur, in Faszien, mit Bändern? Man wird achtsamer und wachsamer mit allem, was so im Körper irgendwie abläuft.
Ja.
Was ist deine Erfahrung damit?
Also, es gibt so, ich würde es mittlerweile sehr differenzieren, weil ich sage mal so, die meisten, die zu mir hier kommen, kommen mit einem Problem. Die merken schon, irgendwas stimmt nicht, ne? Die können das dann auch nicht immer so fachmedizinisch beschreiben oder so etwas. Und dann meine ich halt immer, okay, sag's mir so, wie es sich für dich anfühlt. Und dann geben die das auch mit wieder. Und meistens kann ich halt da schon mal mit sagen, ja, okay, könnte tendenziell eher eine Senkung mit sein oder könnte tendenziell irgendwie irgendeine Inkontinenzform oder so mit sein. Und was dann halt sehr oft noch mit dazu kommt, ja, ich habe das halt schon medizinisch irgendwo mit angesprochen, ist auch egal bei welcher Fachstelle, aber da wurde immer gesagt, da ist nichts. Und da ist halt so, wo ich mir denke, ja, weiß ich nicht, dann ist es halt entweder nicht die richtige Untersuchungsmethode mit gewesen oder man hat nicht in die richtigen Ausgangsstellung geguckt oder so. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hat Problematiken und Problematiken wie Inkontinenz oder Senkungsgefühl, das denkt man sich nicht aus. Also kann man sich was anderes ausdenken, aber das tendenziell eher nicht, dann wird da schon irgendwo irgendwie was mit sein. Da haben die schon ein gutes Körperwahrnehmungsgefühl, ja. Wenn es dann aber darum geht, so Beckenboden, die Muskelschicht oder die Muskulatur, die ich haben möchte, anzuspannen, dann ist es tendenziell eher nicht mit da. Finde ich aber auch immer ganz schön, weil das dann, die wollen meistens bei mir performen, ne? Ich erkläre denen dann, wie das so mit funktioniert und dann wollen sie es direkt können. Und da ist es so mittlerweile, dass ich die dann, also klar, dass es mir schon vorher bewusst mit war, aber mittlerweile kommuniziere ich das denen auch, dass es überhaupt kein Problem mit ist. Kann man vergleichen, wie wenn ich dir eine Broschüre vom Autofahren hinlege und sage, so liest dir das durch und danach kannst du Auto fahren. Ist Quatsch, kannst du nicht. So, du musst es üben. Es gibt einen Fahrlehrer, der geht es mit dir durch. Dann wirst du vielleicht auch mal abwürgen oder so und da, keine Ahnung. Also irgendwas wird passieren und das ist ein Übungsprozess. Und irgendwann ist es so mittlerweile, wenn man Auto fährt, denkt man ja gar nicht mehr drüber nach. Man steigt ein, Zündung, fertig. Ne?
Genau,
Manchmal
ja.
weiß man gar nicht, wie man von A nach B gekommen ist. So. Und so wäre es der Beckenbodenprogress auch. Ne? Wir fangen ganz, ganz klein an. Wir fangen in der Grundschule mit an, wir lernen das, wir üben das. Und dann die nächste Stufe wäre das, okay, man kann es ohne mich oder man kann das in einen Übungsverbund oder man kann das beispielsweise, wenn ich was hochhebe oder sowas. Dass ich halt nicht erst, okay, ich hebe jetzt was hoch, ich steuere jetzt an und dann hebe ich hoch. Sondern dass der Körper weiß, okay, da kommt eine Belastung, zack, und dann funktioniert das Ganze. Das wäre so das Endlevel damit davon. Ja. Und da ist halt, wo viele ungeduldig mit sind und halt auch denken, es ist ein linearer Prozess, aber es ist halt ein Auf und Ab. Ne? Da können wir vielleicht nochmal drauf da zurückkommen, beispielsweise Hormon- und Menopause etc. lass mir mal so als Gedankentake kurz offen. Genau, dass da halt so der Progress bei jedem unterschiedlich mit ist. Ne? Also ich kann nicht sagen, okay, wir machen das jetzt 3 Wochen, 4 Wochen und dann wirst du auf jeden Fall was merken. Es kann dann auch sein, dass es 3 Monate dauert. So dafür
Ja.
geht es darum, welche sportliche Vorgeschichte hast du, welche Krankengeschichte hast du, wie ist deine Genetik, wo bist du gerade? Bist du gerade in einem Zyklus mit drin? Bist du gerade in den Wechseljahren? Hast du keinen regelmäßigen Zyklus mit mehr? Also da gibt es so viele Faktoren. Und da ist beispielsweise auch das Interessante Richtung Wechseljahre. Klar, wir haben einmal den normalen Alterungsprozess. Irgendwann dauert es halt einfach ein bisschen länger. Die Bänder werden nicht mehr so elastisch. Die Muskulatur arbeitet auch vielleicht nicht mehr so schnell, wie sie sollte. Ne? Also wenn man so an Niesen denkt, dann muss eigentlich der Beckenboden ziemlich schnell arbeiten. Und wenn dann so Reaktionskraft mit fehlt hinsichtlich der kompletten Körpermuskulatur aufgrund des Alters, das ist so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen normal, aber es ist ein normaler Alterungsprozess mit dabei. Und bei uns Frauen kommen halt auch noch Hormonschwankungen. Das ist halt das, was man nicht unterschätzen darf. Ne? Also so von, okay, ich habe vielleicht einen Zyklus, da ist so ein bisschen Auf und Ab mal mit dabei zu, okay, ich habe plötzlich kompletten Östrogenabfall oder irgendwie alles geht hoch und es wirkt sich halt auch aufs Gewebe mit aus. Und da ist so, was viele halt nicht auf dem Schirm mit haben, vor allem wenn man vielleicht auch mal eine längere Zeit keinen natürlichen Zyklus mit hatte, ne, so Richtung hormonelle Verhütung oder ähnliches, dann ist da schon viel, was sich halt hormonell bedingt, nährstoffbedingt auf den Beckenboden mit auswirken kann.
Ja, oh, da kann ich nachher ein bisschen erzählen, wie sehr sich Hormonschwankungen auswirken. Mein Gott, ich kann es dir sagen.
Ich glaub's.
Aber ich möchte noch mal einen kleinen Schritt zurück machen, einfach für die Hörerinnen da draußen. Du hast nämlich kurz gesagt, die Frauen kommen zu dir mit diversen Dingen, die sie dir erzählen, und keiner denkt so als erstes an den Beckenboden. Da würde ich gerne mal hören, was sagen die denn? Was haben die denn? Warum kommen die irgendwann zu dir? Was sind ihre Probleme, über die sie dann sprechen?
Ganz oft ist so ein bisschen dieses Spontane, sage ich mal, also spontan losrennen, spontan irgendwie den Kind hinterherrennen, spontan auf Trampolin mitgehen oder mit einer vollen Blase spontanen Lachenfall zu bekommen. Also überall da, wo ich die Situation nicht ganz unter Kontrolle mit habe, wenn ich schon weiß, hey, okay, ich muss immer gucken, wo ist eine Toilette oder ich gehe, bevor ich, oder wenn ich mir nicht sicher bin, ob da ein Klo mit ist, gehe ich halt lieber vorsichtshalber nochmal. Da ist man dann so ein bisschen in ein ungesundes Blasenverhalten, was man sich damit antrainiert. Also das sind viele Dinge, die mitgeäußert werden. Oder halt, wenn es darum geht, ihren Sport mit auszuüben. Also, und da ist es wirklich ganz unterschiedlich, welcher das ist. Ob das jetzt CrossFit ist, ob das normales Krafttraining ist oder normales Laufen so in die Richtung. Ganz viele haben so ihren Ausgleich im Sport halt. Und den können sie mittlerweile nicht mehr so mitmachen, weil entweder Inkontinenzprobleme oder sie haben danach unfassbare Rückenschmerzen oder währenddessen haben sie das Gefühl, ihnen fällt was mit raus. Also so sind die Symptomatiken eher, dass es nicht unbedingt ist, die wenigsten kommen und sagen, ich habe 24-7-Probleme, sondern die meisten sagen so, ja, in der und der Situation oder in den und den Tagesabschnitt. Also beispielsweise ist es auch so Richtung Senkungsproblematiken. Morgens sind die Symptomatiken weniger. Wenn man den ganzen Tag dann unterwegs ist, Belastung mit drauf kommt, Druck, Sitzen, Stehen, was auch immer, dass abends oder Richtung Nachmittag es mehr mit wird. Ne? Und da kann man halt auch noch so ein bisschen was im Hinterkopf mit haben. Und was dann so das, ja, oder die Ausnahme mit ist, wenn man halt im Stand kontrolliert. Also das, was ich in der Rückenlage alles mittaste, da ist es primär darum, okay, einen ersten Eindruck zu bekommen, der Frau zu vermitteln, wie, wo, was spanne ich an oder entspanne. Und dann kontrolliere ich das Ganze aber auch nochmal im Stand. Weil die meisten Problematiken werden im Stand oder beziehungsweise mit aufrechtem Oberkörper mit angegeben. Ja? Also sei es beim Rennen, sei es beim Joggen oder bei irgendwas anderem mit dabei, da ist Druckbelastung mit drauf, einerseits von der Schwerkraft und halt auch von den Organen, die dann auf dem Beckenboden wieder mehr mitlasten als in der Rückenlage. Und wenn man mal so überlegt, die meisten Gynäkologenstühle, da liegt man auf dem Rücken, da ist das Becken noch so ein bisschen gekippt, ne? So, dass es eigentlich eine recht schöne Entspannungsposition mit ist. Und wenn die Spiegelungen auch kommen, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber da kann man halt viele Sachen halt auch übersehen oder die treten gar nicht mit auf, weil halt die Schwerkraft beispielsweise fehlt. Ne? Und da ist, ich glaube, das ist schon mal ein großer Game Changer, wenn im Stand nochmal mit kontrolliert wird oder geguckt wird. wie denn der Beck, ob er damit arbeitet, wie da die Organlage mit ist. Weil ganz oft ja, findet man dann die, die die Problematiken haben, im Stand meistens etwas.
Ja, und vom Stand, mir fällt noch ein, ich glaube, was sich auch viele Frauen nicht wagen auszusprechen, ist das Thema Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, ne? Das hast du auch erwähnt auf deiner Webseite,
Ja.
dass, also wer Menopause kennt, kennt das auch. Und in jungen Jahren, ich vermute mal, dass es nach Schwangerschaften auftreten kann. Und wahrscheinlich spielt da der Beckenboden eine Rolle, oder?
Genau. Also da muss man immer so ein bisschen mit gucken, also wo sind oder wann sind die Schmerzen? Ist es beispielsweise beim Eindringen? Ist es eher bei der Penetration an sich oder die ganze Zeit gehen die dann weg? Also da kann man nochmal so ein bisschen unterscheiden. Dann kann man schauen, okay, ganz oft ist es einerseits natürlich bei Postpartum-Frauen oder bei Frauen nach der Geburt aufgrund des Stillens und bei Wechseljahren eben auch, wenn da der Östrogenspiegel nicht so hoch ist. Das heißt, so Feuchtigkeit fehlt, so dass es halt, grob gesagt, das ist halt klitscht, ne? Klitscht es nicht, dann habe ich da zu viel Reibung. Das kann halt einerseits unangenehm mit sein. Es kann aber auch sein, nach einer Geburt beispielsweise, wenn ich da einen Dammschnitt hatte oder einen Dammriss hatte, oder keine Ahnung, es ist irgendwie was schiefgelaufen, die Pressphasen waren zu viel oder so. Und der Dammbereich ist danach einfach fest, entweder durch Narbengewebe oder weil die Muskulatur sich nicht richtig entspannen kann danach, ist es natürlich auch schwierig, so Damm, um das mit einzuordnen, das ist so Richtung Vaginaeingang oder zwischen Vaginaeingang und After, da ist der Dammbereich und das ist auch Beckenboden mit dazu. Und wenn der dann halt, wenn was eindringt, wenn es nicht nachgibt, ist es natürlich am Anfang auch unangenehm. So, und da muss man auch so ein bisschen differenzieren zwischen, ja, zwischen Schmerzen beim Sex, die man seit immer schon mit hat. Ja, also wenn es dann so ein bisschen in eine Pathologie, in ein Krankheitsbild mit reingeht. Oder sind es die, die plötzlich nach irgendeinem Ereignis oder nach irgendeinem Traumata mit auftreten? Es kann oder muss nicht nur nach einer Geburt mit sein. Es kann auch beispielsweise sein, wenn es halt keine laparoskopische Operation mit ist, sondern wenn es halt vaginal noch operiert ist, kann das auch mit sein. Ja, also das ja, hormonell oder halt irgendwo, wenn ich ein Trauma mit dabei habe. Ne?
Ja, ich wollte es gerade noch kurz übersetzen. Ich merke, wir
Ja.
beide sind ein bisschen in der medizinischen Sprache. Genau, bei einer Gebärmutterentfernung kann danach das auch auftreten, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Einfach, ja, weil alles ein bisschen trockener ist. Und da ist ja auch mechanisch was passiert, ne?
Ja.
Ist nicht so, dass dann danach wieder alles ganz, ganz toll und easy peasy ist. Es darf sich alles wieder irgendwie regenerieren, ne?
Ja. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, diese Regeneration. Wenn ich mich geschnitten habe, sehe ich das, ne? Dann geht die Wunde zu, dann kommt der Schorf, dann kommt so ganz feine Haut und irgendwann sieht es dann ganz normal mit aus. Bei alles, was im Körper mit drinne ist oder selbst wenn es Richtung Dammriss oder Dammnaht mitgeht, es gibt viele Frauen, die wollen sich nach einer Geburt nicht anschauen. So. Und dann ist es natürlich, also muss ich bei mir sagen, ich habe natürlich jetzt schon viele Vaginas so mit gesehen. Die sehen alle gut aus. Also das ist nichts, wo man sich jetzt denkt, so wow, so wie du es beschreibst und sich anfühlt, dass da alles, also das sind Worte, die wirklich teilweise benutzt werden, dass da alles zerfetzt ist, alles zerrissen, die
Nein,
fühlen sich unästhetisch oder so. Das
nein,
ist für mich als
nein,
externe Person gar
nein,
nicht mit greifbar, weil es nämlich nicht so mit ist. Aber das
auch
ist
nicht,
natürlich dann
genau.
auch so dieses Körpergefühl, so wenn ich was an meinem Körper habe, womit ich mich selbst nicht auseinandersetzen möchte, warum auch immer, vollkommen okay. So, dann ist es auch schwierig, da eine Verbindung und eine Ansteuerung mit hinzukommen. Ja.
Ja, genau.
Und das ist halt auch nochmal was man im Hinterkopf behalten sollte, Richtung Beckenboden. Das ist nicht nur Muskulatur, sondern es ist auch
Genau.
ganz viel Kopf mit dabei. Ne?
Oh ja. Oh ja. Das kann ich total bestätigen, ne? Ich weiß nämlich auch, bei Frauen, die eine Gebärmutterentfernung hatten, also ich gehöre auch dazu, und ich habe im Vorfeld mich ganz lange damit auseinandergesetzt, habe diese OP auch mindestens ja 2, 3 Jahre rausgezogen, wo ich immer gesagt habe, mein Körper regelt das schon irgendwie, ich warte ab, ich mache das nicht sofort, ich weiß, wann der Moment da ist, wo es gut ist, wenn ich mich davon verabschiede. Und mir hat dann ein Arzt später gesagt, Das war gut, dass du das gemacht hast. Da hast du auch deine Psyche darauf vorbereitet. Weil ich kenne auch eine Frau in meinem Freundeskreis, die hat zwei Kinder geboren. Also der Kinderwunsch war lange abgeschlossen. Sie war Anfang 50 und die Gebärmutter sollte raus und eine coole Socke, wie sie ist. Ja, komm, raus mit dem Scheiß, brauche ich ja nicht mehr, ne? Und dann hat sie von heute auf morgen wurde die OP durchgeführt und die ist danach in ein ganz tiefes depressives Loch gefallen, wo sie gesagt hat, ich habe dieser Gebärmutter, diesem Organ hinterher getrauert, dieses Organ, was meine Kinder ausgetragen hat, ja. Und ich konnte das erst gar nicht nachvollziehen, bis dieser Arzt im Gespräch mir das auch gesagt hat, dass das vielen Frauen passiert, die das am Anfang so locker nehmen, dass die danach wirklich in ein Loch fallen. Und ich will da draußen keine Angst schüren. Du kannst psychische Probleme kriegen, wenn du dich für die Entfernung der Gebärmutter entscheidest, was ja auch immer schon schwerwiegende Gründe hat, ne? Also ich war am Ende, bin ich zu meiner Ärztin und habe gesagt, ich bin soweit, bitte schnellstmöglich. Die hat dann gesagt, yes, ich habe gewusst, dass sie irgendwann kommt. Also wir hatten ein gutes, lockeres Verhältnis. Da ist ja wirklich auch ein Grund gewesen, warum es leichter ist ohne das Organ. Wobei ich heute weiß, das muss ich auch sagen, es gibt da heute andere Wege. Meistens sind die Organe dann voller Myome und es gibt heute andere Wege, das anzugehen. Das habe ich damals noch nicht gewusst. Ja, ich möchte keine Angst machen, dass da jeder in ein psychisches Loch fällt, sondern vielmehr motivieren, da auch auf die innere Stimme zu hören. Wann bin ich wirklich bereit, dieses Organ loszulassen? Und gell, ich rede jetzt nicht von, da ist eine Krebsdiagnose, das ist nochmal was anderes, ne? Aber da wirklich so bin ich bereit dazu, sich damit auseinandersetzen auf eine positive Art und Weise, ja. Mir haben auch schon Frauen gesagt, ich habe ein Abschiedsritual gemacht. Ja, wenn es der Frau hilft, warum denn nicht, ne? Genau.
Ich glaube, was halt viele oder was ich als Aussage somit kenne, ist, dass die Gebärmutter viel, darf man auch so sehen, mit Weiblichkeit gleichgesetzt wird. Ne? Dass halt so gesagt wird, ich verliere meine Weiblichkeit oder dann bin ich ja keine richtige Frau mehr, wenn ich keine Gebärmutter habe. Das sind so diese ganzen negativen Glaubenssätze dann mit dabei. Und auch da darf ich wieder positiv und negativ sehen. Positiv finde ich, dass man sich so mit seinem Körper auseinandersetzt und die Gebärmutter als Organ mit wahrnimmt und schätzt. Ne? Weil ganz viele ist es so, ja, okay, dann habe ich eine Periode, das nervt halt voll und dann ist nicht so cool. Ne? Aber an sich ist es ja auch, es ist schön, eine Gebärmutter zu haben als Frau. Und deswegen verstehe ich natürlich den ihre Ansicht darauf, dass halt so eine Negativsicht mit dabei ist. Und deswegen bin ich auch ganz gespannt, hier Hormon-Yoga, weil da geht es ja genau eigentlich so um das, wenn ich es richtig verstanden habe, sich da mehr mit seinem Körper und vor allem halt so mit hormonproduzierenden Organen, und die Gebärmutter ist ein großes
Eins
hormonproduzierendes
davon,
Organ,
ja.
auseinanderzusetzen. Genau richtig. Deswegen freue ich mich darauf, dass ich das mal ausprobieren darf. Ich glaube, so dieses Ganze, diese Körperwahrnehmung mit sich selbst. Ja, wir haben halt so ein bisschen durch Hormonersatztherapie meistens so, dass das alles ein bisschen mit ausgestaltet wird. Wenn man dann halt aber so einen natürlichen Zyklus mit hat, ist es schon sehr, 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 sehr schön. Und nochmal vielleicht zur Hysterektomie. Weißt du, warum das so heißt, wie es heißt? Also kennst du die Geschichte dahinter?
Ich habe das ganz sicherlich mal gewusst, aber meine Ausbildung ist fast 30 Jahre
Kein
her.
Problem. Das ist auch so ein Fun Fact, ist auch eigentlich der falsche Begriff mit dafür. Aber man hat beispielsweise früher hysterischen Frauen die Gebärmutter entfernt.
Genau.
Genau unter dem Grund, damit sie dann nicht mehr so hysterisch mit sein. So, das
Richtig.
so, da wurde schon sehr viel Mist mit der Gebärmutter gemacht. Das ist eigentlich,
Allerdings.
wie gesagt, kein Fun Fact, aber so eine Geschichte, die erzähl ich halt auch immer, ne, wenn es darum
Ja,
geht.
und ich glaube, Entschuldigung, ich glaube, was die damals nicht bedacht haben, wenn die Gebärmutter erstmal weg ist und die Frau dann in die Pause kommt, kann die sowas von hysterisch werden, mit oder ohne
Hat man nicht
Gebärmutter.
so bedacht.
Richtig, ne? Also das ist wirklich was ich gerade durchlebe in
Ja.
meinem Hormonchaos, dass ich unfassbar aggressiv bin. Und das ist eine ganz andere Aggressivität, die ich kenne damals von, man sagt so, ah, typisch PMS, ne? Prämenstruelles Syndrom. Da bist du durchaus schon mal entweder dünnhäutig oder streitsüchtiger, ne? Aber das, was ich gerade jetzt erlebe, eine Aggression in mir, ja. Mit einer Kollegin lache ich immer ganz viel drüber. Eine Kollegin sagt zu mir, sie hat schon den Running Gag mit ihrem Mann, sie hat wieder die Axt auf dem Tisch liegen. Also nur ein Wort von ihm und dann schlägt sie zu. Und so ähnlich erlebe ich das auch gerade. Also mein armer Mann, ich habe ihm letztens gesagt, du einfach, dass du es weißt, das und das ist gerade in mir los. Deine pure Anwesenheit macht mich aggressiv. Du musst nichts sagen, du musst nur da sitzen. Ne? Und wir haben Gott sei Dank wirklich eine gute Ehe und können offen miteinander sprechen. Wenn ich da unreflektiert wäre, ich glaube, wir würden uns nur noch zoffen oder die Köpfe einschlagen.
Das
Genau.
ist vielleicht, also wenn du möchtest, kannst du natürlich gerne auch noch so von deinen anderen Symptomen erzählen, weil es ist natürlich nicht nur Beckenboden. Aber was halt viele immer oder was so das Klischeehafte ist, ist Wechseljahre. Ja, da hast du ein bisschen Hitzeballung. So.
Hitzeballon,
Und ja, genau. Das ist so das Typischste. Aber dass da so unfassbar viel mit dran hängt. Also ich habe beispielsweise eine ehemalige Patientin, die hatte dann plötzlich sehr mit Herzrhythmusstörungen zu tun. Also
richtig.
mit Panikattacken plötzlich. Keinen richtigen Auslöser im Sinne, dass irgendwie ein Trauma war oder so etwas, sondern plötzlich einfach Panikattacken, Herzrasen. Und dann musste
Genau.
ich auf den Tag, der Tag war dann gelaufen. So, und
Ja.
dann wurde sie natürlich so ein bisschen abgetan am Anfang, so, ja, das ist die Psyche und zu viel Stress und trinken sie mehr und so etwas. Und das ist halt super
Genau.
schade, weil Wechseljahre so komplex sind von den
Oh
Symptomen mit
ja.
her und bei jeder wirklich unterschiedlich.
Richtig. Genau. Es gibt Dinge, die jede gleich hat und es gibt Dinge, also allein das Zusammenspiel von allen Symptomen, die es da gibt, das ist unglaublich. Und als ich begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen, natürlich erst, als ich jede Menge Symptomatik hatte und es erstmal gar nicht auf Menopause getippt habe, weil, wie du sagst, naja, da hat man halt Hitzewallungen, ne? Ich sag heute, ach, wenn es nur das wäre, das wäre toll, ne? So, also ich weiß gar nicht, was ich alles aufzählen kann, was du schon gesagt hast. Herzrhythmusstörungen, Herzrasen, Panikattacken, Schlaflosigkeit, nicht einschlafen können, nicht durchschlafen können, entsprechend gut konzentriert und wach und voller Energie ist man am Tag, nämlich null, ja, bis hin zu Hautekzemen, die unerklärbar sind, Allergien, die plötzlich entwickeln, die man vorher nicht hatte, ja. Und auch, ne, die großen Tabuthemen, es verändert sich die Sexualität, da sind Schmerzen, die Libido geht verloren. Und das alles durch Schwankungen im Östrogenhaushalt, im Progesteronhaushalt, auch das Zusammenspiel Östrogen und Progesteron, auch Testosteron, das männliche Hormon. Und du merkst, ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und ja, ich merke halt tatsächlich im Kontakt mit Frauen, auch mit meinen Kundinnen und Kunden, die dann kommen, sie können nachts nicht schlafen, sie haben Panikattacken. Wenn die in meinem Alter sind, bin ich mittlerweile so hellhörig und das, was die mir dann erzählen, was sie gerade erlebt haben, einen Riesenstress im Leben oder was noch oben drauf kam, sage ich immer, okay, ja, alles, was du mir erzählst, können Symptome von dauerhaftem chronischen Stress sein oder gar Richtung Burnout. Und dann sage ich immer, darf ich dich mal gerade fragen, wie alt du bist? Wir sind ja hier unter Frauen. Hast du schon mal dran gedacht, dass das mit der Menopause zusammenhängen könnte, in die du vielleicht gerade kommst oder mittendrin bist? Und ich erlebe so oft, dass große fragende Augen mir gegenüber sitzen und ich wieder mal merke, wie wenig da aufgeklärt wird. Und das war so, als ich von dir gehört habe mit dem Beckenboden, dachte ich, jawohl, wir müssen über Tabuthemen sprechen, ne?
Sehr gut, ja.
Und ich greife mal ein bisschen vor. Vielleicht ist jetzt eine Zuhörerin dabei, die sagt, ja, und Sandra, was hast du jetzt dagegen gemacht? Ne? Ich weiß noch, dass ich vor 2 Jahren völlig depressiv und das, obwohl ich in meinem Leben, ich bin der glücklichste, zufriedenste Mensch, der hier rumläuft. Und plötzlich war ich total depressiv. Und ich weiß noch, ich stand vor 2 Jahren weinend vor meiner Mutter. Mama, was hast denn du damals gemacht? Jetzt muss man wissen, meine Mutter ist eine absolute Gesundheitsapostel und Naturmedizin und hast du nicht gesehen? Und sie sagt ganz trocken zu mir, Hormone genommen. Ja. Ich so, was? Du hast Hormone genommen? Und da möchte ich ganz kurz, nur noch in den letzten paar Minuten, kurz aufklären. Viele Frauen, die heute bezüglich Menopause von Hormonen hören, sind direkt so, um Gottes Willen, nein. Mit ganz vielen Mythen, die es dazu auch gibt. Ne? Fördert Krebs und ganz viele andere Dinge. Die Hormonersatztherapie heute ist eine andere, als das noch vor 15 oder 20 Jahren war. Da wurde wirklich mit Hämmern, die aus, ich glaube, Pferdeurin hergestellt wurden,
Ja, ganz
einfach
früher.
reingeballert, ne? Und heute gibt es naturidentische, bioidentische Hormone, die ganz, also die viel sanfter in unserem Körper wirken und viel, viel weniger Risiken bürgen, vor allen Dingen vielen Dingen vorbeugen. Wenn ich nämlich nichts tue, dann habe ich nachher die Arthrose, die Osteoporose, die Schleimhaut in der Vagina bildet sich zurück und man hat nur noch Spaß im unteren Bereich, nämlich gar keinen mehr, ja? Trockenheit hin zu Rissen in der Schleimhaut, was brennt und schmerzt. Von Sexualität wollen wir mal gar nicht mehr sprechen, ja. Und viele Gynäkologen und Gynäkologinnen, das macht mich wirklich manchmal fassungslos, sagen heute noch, naja, damit müssen sie halt leben. Und mittlerweile weiß ich, oh nein, damit müssen wir nicht leben. Und die eine oder andere, die zuhört, wird jetzt wahrscheinlich innerlich denken, ja, da gibt es ein tolles Buch, Sandra, das musst du empfehlen. Ja, und das werde ich hier auch tun. Also wer in meinem Alter ist und damit irgendwie nur annähernd die Idee hat, meine Beschwerden könnten mit Menopause zusammenhängen, empfehle ich dieses Buch Woman on Fire von der Dr. Sheila de Lys, glaube ich, heißt sie. Könnten wir eigentlich auch in die Shownotes setzen, das Buch, die da mit all diesen Mythen mal aufklärt. Und das war für mich so erhellend und wow, ich habe mich so verstanden gefühlt. Und dann ist es wiederum wichtig, Fachärzte zu finden, die da wirklich unterstützen und nicht sagen, ja, dann nimm halt mal hier das Hormon und dann wird alles gut. Also ich habe selbst gerade die Erfahrung gemacht, ich nehme jetzt seit fast 2 Jahren diese bioidentischen Hormone, die mir sehr geholfen haben und plötzlich gar nicht mehr. Aber meine Ärztin hat noch nie ein Blutbild gemacht, also einen Hormonspiegel abgenommen. Also einfach, ich sag mal, mit Kanonen auf Spatzen gefeuert. Das kann helfen, es kann aber auch irgendwann sich umkehren und da muss man dann noch mal neu gucken. Und ich für mich habe gerade entschieden, jetzt mit einer anderen Ärztin, die sich da wirklich drauf spezialisiert hat. Und ja, weil das muss man nicht durchleben. Ne? Also Frauen in meinem Alter, wir sind im besten Alter und können unser Leben genießen und auch mit dem sein, was alles ist, ohne dass es ein Drama wird. Ja.
Sehr schön. Ich glaube, da hast du doch eigentlich einen passenden Abschluss mitgeschaffen. Und zwar, dann schauen wir doch mal, wie das denn jetzt ist, mit der neuen Ärztin zu arbeiten und wie du mit welchen bioidentischen Hormonen etc. oder was du sonst noch so mit tust,
Ja.
wie das mit wirkt, was halt nicht wirkt und was deine
Ja.
Erfahrungen dann damit sind. Ich glaube, das ist sehr interessant, weil da bin ich beispielsweise auch raus. Also das freut mich auch sehr, darüber zu hören und selbst davon lernen zu dürfen. Und ja, wunderbarer Abschluss.
Ja, stimmt, genau. Meine Abschlussworte sind noch, liebe Frauen da draußen, wenn ihr das hört, legt die Scham beiseite. Bei allem, was ich zeigt, welche Problematiken habt, der Scham hilft euch, nee, die Scham
Ja.
hilft euch nicht weiter. Denkt an Frauen wie Anna, die mit Beckenbodentherapie helfen kann. Denkt an mich, die offen darüber spricht. Und ihr habt Freundinnen, ihr habt Ärztinnen, sprecht darüber. Und die meisten sagen dann, ach ja, du auch. Und ja, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Ja,
Oder?
ganz genau, richtig. Man ist nie alleine.
Ja. Ja, liebe Anna, vielen Dank. Ich durfte heute auch noch mal ein bisschen was dazulernen. Und jetzt haben wir leider nicht über die Rektusdiastase gesprochen. Das müssen wir in einem anderen Gespräch machen.
Macht nichts.
Genau. Ja, dann komme ich zum Abschluss. Ich danke dir, Anna, für das Gespräch. Es war wirklich schön. Wir beide hoffen, dass ihr da draußen, ihr Zuhörerinnen, für euch etwas mitnehmen konntet. Und wenn ihr über uns erfahren möchtet, über unsere Angebote, schaut gerne bei LinkedIn, Instagram oder auf unseren Webseiten. Die Links packen wir in die Shownotes rein und wie gesagt auch noch das Buch Woman on Fire. Und wir zwei wünschen dir, euch eine gute Zeit und alles Gute.
Dem schließe ich mich an.
Wunderbar. Tschüss.
Bis dann.